Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Auf einem Foto, das mich sehr berührt hat am Donnerstag dieser Woche, sieht man eine Frau auf einer Demonstration in New York und sie hält ein Plakat hoch. Und auf diesem Plakat steht geschrieben, it's no longer okay to not know how the Internet works. Es ist nicht länger in Ordnung, nicht zu wissen, wie das Internet funktioniert. Der Grund für diese doch recht drastische Äußerung ist eine Zäsur, die dieser Tage im Umgang mit dem Netz gesetzt wurde oder zumindest wurde es versucht. Und diese Zäsur heißt SOPA, Stop Online Piracy Act. SOPA hat zu viel Protest geführt, der kulminierte in dieser Woche und hat auch zu ganz neuen Allianzen geführt. Keine Frage, SOPA ist etwas Besonderes. Über die Gefahren, die von SOPA ausgehen, über die europäische Perspektive, über die Folgen für den Netzaktivismus und über ein gerechtes Urheberrecht möchte ich mit meinen Gästen heute reden. Und dazu begrüße ich zugeschaltet aus Brüssel Jan-Philipp Albrecht, Mitglied des Europäischen Parlaments. Für die Grünen sitzt er dort. Die junggrüne Stimme in Europa nennt er sich auf seiner Website. Herzlich willkommen.
Hallo.
Im Studio in Berlin ist Markus Beckedahl, Vorsitzender des Vereins Digitale Gesellschaft, die sich in den letzten Wochen sehr aktiv in Sachen SOPA um Aufklärung bemüht hat. Hallo.
Hallo.
Und last not but not least, in den USA uns zugeschaltet aus Seattle, ist die Medienjournalistin und Bloggerin Ulrike Lange. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie hören mich, genau. Und jetzt schon mal herzlichen Dank, dass Sie dabei sind in dieser Live-Sendung, denn Sie sind, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Stunden zurück, ist das richtig?
9, es ist 2 Uhr nachts.
Okay, also herzlich willkommen, Ulrike Langer. Bevor wir gleich in die USA gehen, wo alles begann, möchte ich zunächst Markus Beckedahl bitten, für uns nochmal ganz kurz zusammenzufassen, warum SOPA so bedrohlich ist für ein freies Netz. Kritiker sagen ja, das hätte es in dieser Größenordnung bisher nicht gegeben, was man davor hatte. Die Rede ist gar von Zensur, von einer Knebelung des Internets.
Nein, die Forderungen sind nicht neu. Das sind alles Forderungen, die sogenannte Rechteindustrie auch in Deutschland in Papieren an die Politik artikuliert. Neu war, dass halt quasi der ganze Forderungskatalog in einem Gesetzentwurf auftaucht und das auch noch in den USA, die ja eine gewisse Vorbildfunktion für die weltweite Internetgesetzgebung haben. Es gibt eine ganze Menge umstrittene Maßnahmen. Am deutlichsten in der Debatte war natürlich die Idee, Netzsperren einzuführen gegen Seiten, die Urheberrechtsverletzungen enthalten könnten, also die Errichtung einer Netzzensur Infrastruktur, wie wir sie in Deutschland in der Diskussion bei der Bekämpfung von Kinderpornografie vor 2 Jahren hatten und deutlich als Gesellschaft und Politik dann abgelehnt haben. Weitere Maßnahmen sind, dass man die Providerhaftung oder die Definition von Providerhaftung neu formulieren möchte. Bisher sind Infrastrukturanbieter wie Plattformbetreiber nicht dafür verantwortlich, was wir, die Nutzer, dort drauf machen. Also vergleichbar mit die Telekom oder die Deutsche Post sind nicht dafür verantwortlich, was in den Telefonanrufen oder in den Briefen passiert, die Kunden schicken oder telefonieren. Andere Sachen, Maßnahmen sind noch, dass halt Links auf einmal strafbar werden könnten. Großes Problem für die Wikipedia. Da werden heute Links draufgesetzt zu legalen Seiten und am Morgen hat sich der Inhalt verändert oder ist ein neuer Anbieter unter derselben Domain und auf einmal wird man dafür haftbar gemacht. Das sind so bestimmte Punkte. Es gibt noch weitere Sachen im Detail, wie zum Beispiel, dass die USA auf einmal Domains wegnehmen dürfen. Also mein Blog hat eine .org-Domain, netzpolitik.org, und die .org-Domains werden in den USA verwaltet von einer Firma und dadurch, dass mein Blog in den USA erreichbar ist, könnten die USA jetzt einfach mal meinen Blog finden. Das finde ich halt eine ganz schöne Unverschämtheit.
Ulrike Langer, Sie leben seit einiger Zeit in den USA und die sind ja vor allem durch ihre fortschrittliche Haltung in Sachen Internetfreiheit bekannt, bislang zumindest. Also das Thema Netzneutralität ist etwas, das dort schon lange diskutiert worden ist, als man hier diesen Begriff noch nie gehört hatte. Hat Sie das überrascht, dass ein so restriktives Gesetz im Land der Freiheit, sage ich es mal, geplant wurde?
Das Gesetz ist relativ kompliziert und deshalb konnte es wohl auch lange Zeit unter dem Radar schwimmen. Was mich mehr überrascht hat, ist, wie dann in den letzten Tagen doch so viel Aufmerksamkeit digital und auch analog erreicht werden konnte. Also wir haben es ja nicht nur mit 7 Millionen Unterschriften auf der Google-Petition zu tun oder 2,4 Millionen Tweets. Also die allein hätten vielleicht nicht so viel erreicht, aber in der Summe und dann doch diese sehr einflussreichen Blogs, die auch 24 Stunden lang vom Netz gegangen sind, wie zum Beispiel Wikipedia oder das einschlägige Blog Boing Boing, dann immerhin eine Protestiererin hatten Sie bereits erwähnt. Es waren ungefähr 1000, die sich in New York immerhin vor dem Senatoren-Office versammelt haben. Und all das hat dann zu der entscheidenden Wendung geführt, dass nämlich die Mehrheit unter den Senatoren und Abgeordneten, ursprünglich stand es vor einigen Tagen noch 80 gegen 31 für dieses Gesetz, von denjenigen, die sich dafür, die sich dazu geäußert haben. Und in wenigen Tagen ist das umgeschwenkt. Und dann hatten die Gegner die Mehrheit. Und interessant ist auch, dass alle vier republikanischen Präsidentschaftsbewerber, von denen das man vielleicht nicht so erwartet hätte, sich jetzt eindeutig gegen das Gesetz ausgesprochen haben. Also diese Wendung in relativ kurzer Zeit kann eindeutig einem doch sehr starken Aktivismus hier zugeordnet werden. Ich glaube, in Deutschland hätte in so wenigen Tagen nicht so viel erreicht werden können.
Aber in Deutschland wurde doch auch zumindest mit protestiert, zumindest in den letzten Wochen. Aus Brüssel hat man wenig gehört, Herr Albrecht. Hat man das dort nicht so mitbekommen, dass SOPA geplant ist?
Doch, natürlich auch hier im Europäischen Parlament waren das Diskussionen. Aber es ist nun mal so, dass in Europa selber seit einiger Zeit diese Maßnahmen nicht akut sind, sondern man einen Rückschlag schon erleidet hat. Man hat hier auch versucht, in Europa eine Richtlinie einzuführen, die diese Durchsetzung verstärkt. Das ist in den vergangenen Jahren immer wieder auch hier auf Widerstand gestoßen. Das, was hier vor allen Dingen in Europa diskutiert wird, ist das Abkommen zur besseren Durchsetzung des geistigen Eigentums, das international verhandelt wird, auch mit den USA, nämlich ACTA, das Antipiraterieabkommen, in dem auch ähnliche Richtungen eingeschlagen werden, wie sie jetzt mit dem SOPA und dem ehemaligen PIPA Act sozusagen verfolgt wurden.
Jetzt müssen wir gleich noch erklären, was PIPA auch bedeutet. Ulrike Langer, Sie sagen, das, was in den USA in so kurzer Zeit jetzt geschafft wurde, das wäre eventuell in Deutschland und Europa nicht denkbar. Ist das ein Zeichen für so eine starke digitale Zivilgesellschaft in den USA?
Ja, der hat hier schon aber auch eine längere Tradition. Man muss einfach sehen, dass Blogs hier eine gewichtige politische Stimme sind. Und wenn entscheidende Blogs und entscheidende Netzaktivisten sich stark machen gegen ein solches Gesetz, dann wird auch die allgemeine Öffentlichkeit aufmerksam. John Stewart, der gerade unter jungen Fernsehnutzern doch mittlerweile die Nachrichtenstimme ist, hat sich satirisch über SOPA und PIPA lustig gemacht. Auch sicher hat das was bewirkt. Clay Shirky, ein sehr, sehr gewichtiger Netzvordenker, hat in einer Art Ad-Hoc-Aktion eine 15-minütige flammende Rede gehalten in den sogenannten TED-Vorträgen, die sehr viele Meinungsmacher erreichen. All das kommt da zusammen.
Markus Becke, daher wird man da ein bisschen neidisch. Du bist ja auch Teil der digitalen Zivilgesellschaft hier in Europa.
Nicht neidisch. Man muss natürlich erstmal berücksichtigen, die in den USA ist Englisch die Sprache. Die sind auch erstmal viel größer. Ne? Also die haben erstmal wahrscheinlich das vier- bis fünffache an unseren Einwohnern. Das heißt, das sind erstmal viel mehr potenzielle Aktivisten. Dann erreichen sie durch die englische Sprache erstmal die ganze Welt, während wir vielleicht nur Österreich, die Schweiz und Holland erreichen. Also die haben viel mehr Einflussmöglichkeiten. Und dann haben sie natürlich erstmal eine professionalisierte Zivilgesellschaft. Das waren zwar auch ganz viele unorganisierte Aktivisten, aber die haben auch eine ganze Menge Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge, Free Press, Mozilla, Wikipedia, Wikimedia, Creative Commons, wo eine ganze Menge Festangestellte sitzen, die halt sowas planen können. Dann muss man dazu sagen, das war ja eigentlich eine Regenbogen-Fraktion, die sich da gebildet hat. Sie haben einflussreiche große Unternehmen, die haben Geld, die haben Einfluss. Wenn Google auf seine Startseite einen Link zu einer Petition legt, gehen 7 Millionen auf die Petition und unterzeichnen die so. Ne? Dann mit Geld kann man wiederum Infrastrukturen kaufen. Das war ja eine groß angelegte Kampagne. Aktion, dieser Black Day, dieser schwarze Mittwoch. Man kann mit Geld Petitionssoftware kaufen, man kann Callcenters Infrastruktur kaufen, so dass man halt Menschen abholen kann auf Webseiten, ihnen sagen kann, gib deine Postleitzahl ein und wir stellen dich automatisiert dann sofort zu deinem passenden Abgeordneten durch. Das war halt schon beeindruckend. Es wäre schön, wenn wir da einen kleinen Teil von den Infrastrukturen, von den Ressourcen auch in Deutschland hätten, um auf so einen Tag auch vorbereitet zu sein, der auch in Deutschland kommen wird.
In Deutschland gibt es ja diese Allianzen nicht, wo Geld drin steckt.
Ja, wir haben erstmal das Problem, dass halt die ganzen großen Unternehmen halt in den USA sitzen. In Deutschland sitzen ja nicht. Und wenn wir halt uns die deutsche Startup-Internetlandschaft anschauen, dann gehören da ein großer Teil von quasi der Rechteindustrie, die auf der anderen Seite steht. Ne? Wenn man sich anschaut, welche Venture-Capitalisten in Deutschland in Internetunternehmen finanzieren, dann stecken dahinter Springer, Holzbrink und so weiter. Ist halt die Frage, ob die in solchen entscheidenden Fragestellungen dann quasi Verbündete sind oder nicht.
Du sagtest, es an diesem Blackout Day am Mittwoch waren große Player beteiligt, Google, Wikipedia, Craigslist, die haben also auch die Nutzer zu Protesten aufgerufen, viele kleinere Seiten auch. Das ist aber doch eine ganz neue Allianz, Ulrike Langer. Das ist doch eine neue Qualität im Kampf um Internetrechte, oder?
Ja, dazu gibt es eigentlich zwei Aspekte. Erstmal möchte ich zum Stichwort Geld noch was sagen. Google hat eine Menge Geld und hat Protestinfrastruktur zur Verfügung gestellt, andere Internet-Großunternehmen auch. Aber das Verblüffende ist doch eigentlich, dass die Gegenseite in jahrelangen Lobbyismusbemühungen noch unverhältnismäßig viel mehr Geld reingesteckt hat. Und trotzdem haben die letzten Tage gezeigt, dass Geld eben doch nicht immer Gesetze kaufen kann. Und das ist hier mit großer Genugtuung aufgenommen worden. Der zweite Aspekt zu den Allianzen, dass also sowohl große Player als auch ganz kleine Blogger zusammengefunden haben, ich glaube, sie eint das Erschrecken darüber, dass letztlich jeder betroffen ist. Also ja, zum einen die Wikipedia, die mit letzter Konsequenz vielleicht dicht machen müsste, wenn sie das Haftungsrisiko nicht eingehen kann. Aber letztlich auch jeder kleine Blogger, denn im Grunde kann natürlich auch gerade ein Ein-Mann-, ein Ein-Frau-Blog nicht überwachen, 24 Stunden lang, was auf dem Blog geschieht. Es könnte ja jeder Kommentator einen dann als illegal angesehenen Link setzen. Und schon macht man sich strafbar. Denn auch das hat hier doch zu dem großen Aufwachen geführt. Für diese SOPA- und PIPA-Gesetzgebung wäre die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt worden. Also um dieses Gesetzgebungsverfahren, um dieses Gesetz nutzen zu können, um es anzurufen, hätte im Grunde ein einfaches Anschwärzen gereicht. Schon hätte ein Internetprovider auf den bloßen Verdacht hin eine Seite vom Netz nehmen müssen. Wäre dazu verpflichtet worden. Umgekehrt hätten aber die Betroffenen eventuell in monatelangen Verfahren erst einmal den Rechtsweg beschreiten müssen.
Weil Sie die Lobbyarbeit ansprachen, eine kurze Zahl hier an dieser Stelle. Googles SEO-Experte Matt Katz sagte, dass hinter SOPA stehenden Gruppen 9-mal mehr Geld für Lobbyarbeit ausgegeben hätten als die Gegner von SOPA. Also da ist wohl viel Geld im Spiel. Sie sagten schon auch PIPA. Wollen wir doch mal kurz erklären, Herr Albrecht, vielleicht können Sie uns das kurz erklären, was nur hinter PIPA steckt. Das ist ja auch noch in der Mache.
Ja, das ist der Vorgänger dieses SOPA-Gesetzes. Ich glaube, es heißt Protect IP Act, also Intellectual Property. Und auch da sind entsprechende, also die Maßnahmen schon in diese Richtung gesetzt worden. Und die Grundfrage, die sich da stellt, ist natürlich einfach, wie soll Rechtsdurchsetzung im Internet erfolgen und welche Mittel werden da wem an die Hand gegeben? Und ich denke, da ist einfach etwas, was immer noch vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, nämlich dass es einfach an der Zeit ist, die Rechtsdurchsetzung der Staaten, die klassische Rechtsdurchsetzung umzustellen auf die Zeiten des Internets und auf die Zeiten einer globalisierten Welt und dass sie immer noch nicht so funktionieren, dass Ermittlungsarbeit tatsächlich im Internet gemacht wird, sondern anstattdessen werden eben solche Gesetze verabschiedet, mit der die ganz normalen Menschen draußen auf der Straße, der ganz normale Internetnutzer oder eben Leute, die dort ihre Meinung äußern und Links setzen, verantwortlich gemacht werden für diese Ermittlungsdefizite. Das kann nicht sein und wie schon gesagt wurde, dass es geht sogar bis in rechtsstaatliche Grundprinzipien wie der Unschuldsvermutung und auch rechtsstaatlichen Verfahren, die eigentlich beim Staat und nicht etwa bei Privaten wie den Internetprovider liegen sollten.
Markus Becker, was hätte man denn mit Pieper genau gedurft? Das ist doch auch noch in der Diskussion.
Ja, also fast dasselbe. Man hatte das Gefühl, dass es doppelt gemoppelt hält besser, dass halt dieselben einflussreichen Lobbys, Hollywood und Co. im Hintergrund einfach mal zwei Gesetzesinitiativen gestartet haben oder Politiker gefunden haben, die jeweils das in die Hand nehmen, Leute einsammeln. Die haben ja auch zwei Häuser, also zwei Parlamente in den USA, um zu schauen, eins wird durchkommen.
Ich möchte noch mal für einen kurzen Moment bei dieser ungewöhnlichen Allianz bleiben zwischen den großen Unternehmen und den Internet-Usern, den ganz normalen. Könnte man nicht auch sagen, diese großen Unternehmen instrumentalisieren so ein bisschen ihre Nutzer, indem sie sie sozusagen in Geiselhaft nehmen, indem sie sozusagen in die Spur schicken für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen, Markus?
Ja, das wird gerne von der Gegenseite, von der Rechteindustrie als Argument vorgebracht, dass es in diesem Kampf gar nicht darum gehen würde, irgendwie Nutzerrechte zu vertreten, sondern dass halt eigentlich die Technologieunternehmen nur ihre Interessen durchsetzen und die armen Verwerter und armen Urheber dagegen nicht mächtig genug sind, was ein bisschen absurd ist. Also zum Beispiel gab immer die Frage, warum sind wir hier in Europa betroffen? Wir sind alle komplett davon betroffen, wenn die ganzen Plattformen, die in den USA stehen, auf einmal eine neue Gesetzgebung bekommen, wenn die auf einmal ein ganz anderes Haftungsrisiko haben, wenn die Wikipedia gar nicht mehr die Verantwortung dafür übernehmen kann, dass jeder da einfach Bilder hochlädt oder Links setzen kann, weil das immer jemand kontrollieren müsste. Das wäre ja gar nicht möglich in der Wikipedia, die ja komplett ehrenamtlich ist. Wenn möglicherweise jeder Tweet auf Twitter erstmal von jemandem gecheckt werden müsste, ob da jetzt ein Link zu einer Urheberrechtsverletzungsseite enthalten ist, dann wäre das Echtzeitnetz nicht mehr da. Also wir quasi als Nutzer haben auch ein Interesse daran, dass halt diese Regelungen so stehen bleiben. Einerseits, weil wir selbst Blogger sein können, andererseits, weil wir diese Plattform nutzen. Und im Endeffekt muss man das Ganze mal so ein bisschen anders einordnen. Es geht hier um einen Kulturkampf. Es geht hier quasi um, plakativ gesagt, Hollywood gegen das Internet. Es geht um neue Geschäftsmodelle, neue Kommunikationsräume gegen halt die alte Medienwelt.
Und dafür verbündet man sich natürlich auch gern mit Google oder anderen Größen. Aber Ulrike Langer, nochmal gefragt, wie viel ehrliches Interesse an einem freien Netz würden Sie diesen Giganten unterstellen? Und wären diese Internetfirmen jetzt zu wirklichen Meinungsmachern für eine freie Netzwelt?
Also so weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht das ehrliches Interesse an einem freien Internet und natürlich kommerzielles Eigeninteresse hier glücklicherweise deckungsgleich sind in diesem einen Fall. Man muss ja auch mal sehen, wer nicht mitgemacht hat. Es ist ja nicht so, als ob sich jetzt alle Internetgrößen verbündet hätten. Auffälligerweise hat Twitter überhaupt nichts gemacht. Es wäre vielleicht allerdings auch kontraproduktiv gewesen, gerade in der Hochphase des Protests ein so wichtiges Kommunikationsinstrument dann lahmzulegen, über das auch viel koordiniert wurde. Und Facebook, soweit ich weiß, da ist auch nichts gelaufen. Also zwei ganz wichtige Internetgiganten haben sich aus den massiven Protestaktionen bis hin zur Stilllegung der Seite für 24 Stunden komplett rausgehalten.
Markus Becke, da schüttelt ein bisschen den Kopf.
Ja, also bei Twitter gab es ein missglücktes Statement von einem der Vorsitzenden oder so weiter, der halt meinte, das wäre so ein bisschen absurd oder so weiter, was da Wikipedia machen würde. Ich verstehe das Argument, das ja Ulrike Lange auch vorgebracht hat, eine Infrastruktur sollte auch am Leben erhalten werden. Das wäre blöd, wenn man quasi die Revolutionsinfrastruktur einfach mal abschaltet aus Protest. Aber man hätte ein deutliches Zeichen, deutliches Statement setzen können. Bei Facebook war es wiederum so, dass Mark Zuckerberg wenigstens seinen Twitter-Account genutzt hat, um mal einen Tweet abzusetzen aus Protest und irgendwie eine Protestnachricht auf Facebook gesetzt hat. Das war natürlich auch ein kleines Signal, was natürlich hätte deutlicher werden können. Also Facebook hätte auch direkt beim Login irgendwie darauf hinweisen können, hätte ähnlich wie Google, hätte ähnlich wie Wikipedia und viele andere auf Petitionen hinweisen können. Das hat man sich dann nicht getraut oder man wollte es nicht. Keine Ahnung.
Jetzt würde ich den Blick mal zu Europa wenden. Europa ist schon ein paar Mal gefallen. Du sagtest es auch, SOPA hat oder hätte auch Auswirkungen auf Europa gebracht. Jan-Philipp Albrecht, mir ist aufgefallen, dass Europa geschwiegen hat. Ich hatte es eingangs schon mal gefragt, aber mir ist es aufgefallen, dass Europa geschwiegen hat, obwohl SOPA ja Folgen auch für Europa gehabt hätte. Sie haben dann gesagt, wir haben hier ACTA, okay, da können wir auch noch drüber reden. Aber warum hat Europa über SOPA geschwiegen?
Naja, also Europa hat ja nicht geschwiegen. Es ist ja gerade eben auffällig gewesen, wie viele Beteiligte auch aus Europa zu diesem Gesetzgebungsvorhaben Stellung genommen haben. Und also zum Beispiel meine eigene Partei, die Grünen, haben auch ihre Seite geschwärzt. Also es ist ja durchaus auch in der Politik Stellung bezogen worden dazu, ja. Nur ich glaube, dass hier in Europa natürlich eine ganz ähnliche Debatte geführt wird und wir hier eben sehen müssen, dass die Wahrnehmung, das liegt auch daran, was Markus Beckedahl gesagt hat, dass hier eben die Öffentlichkeit immer noch nicht hundertprozentig da ist auf europäischer Ebene, die Wahrnehmung noch nicht hoch genug ist für die Gefahr, die da durch solche Gesetzgebungsvorhaben kommt. Und also ich denke, dass das hier an der Tagesordnung wäre, noch eine, sage ich mal, stärkere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was zum Beispiel hier aus der Europäischen Kommission jetzt die kommenden Monate kommen wird. Denn auch da werden eben solche Vorschläge schon vorbereitet und niedergeschrieben und demnächst eben hier auch in die Gesetzgebungsverfahren reingegeben. Ich denke, dass das ganz ähnliche Debatten herbeiführen wird in den kommenden Monaten, wie das auch in den USA stattgefunden hat. Und wir werden uns den gleichen Lobbyisten und den gleichen Auseinandersetzungen gegenüberstehen.
Das heißt, in Europa, und damit meine ich natürlich die europäische Politik in Brüssel, in Europa ist das auch weitgehend unter Radar gelaufen, denn Stimmen von dort habe ich erst ziemlich kurz vor Schluss, ehrlich gesagt, wahrgenommen, auch von den Grünen erst ziemlich kurz vor Schluss wahrgenommen. Also in Europa ist es darum auch unter Radar gelaufen, wenn man ähnliche Dinge plant?
Ja, also ich denke, dass das hier natürlich bei vielen politischen Kräften durchaus Wind in deren Segel war, dass es eben solche Vorschläge in den USA gab, die jetzt ein schärferes Vorgehen auch gegenüber den Providern und gegenüber solchen Anbietern, die eben lediglich verlinken oder lediglich gar unbewusst solche urheberrechtsverletzenden Seiten mit darauf verwiesen haben und so weiter. Das wird hier natürlich auch verfolgt und man kann hier ganz klar beobachten, dass auch die gleichen Lobbyverbände, die in den USA eben für dieses Gesetz SOPA geworben haben, hier auch extremen Druck ausüben auf die Gesetzgebung, entsprechende Regelungen zu ergreifen. Und hier gibt es aber die gleichen Debatten natürlich auch. Vielleicht ist einfach die Wahrnehmung dafür auch in Deutschland noch nicht groß genug.
Sie sagten ja schon, erwähnten schon das Stichwort ACTA. Das ist ja noch in der Mache. Was würde denn da auf uns zukommen, wenn man das umsetzen würde?
Also ACTA ist im Grunde genommen ja eine Richtungsentscheidung. Da ist eben auch die USA dran beteiligt, auch die Europäische Union und deren Mitgliedstaaten sind daran beteiligt. Und diese Richtungsentscheidung ist, man möchte, dass auch die privaten Nutzer und Anbieter und Provider stärker an der Rechtsdurchsetzung beteiligt werden. Sie sollen verpflichtet werden zu kooperieren und man soll natürlich, also es wird ein Druck ausgeübt, Gesetzgebung zu ergreifen, die eben das gleiche macht wie SOPA, nämlich die Verantwortung zu verlagern von den staatlichen Ermittlungsbehörden hin zu allen Nutzerinnen und Nutzern des Internets und den Teilnehmern, die dort sind. Wer also sozusagen fahrlässig oder vielleicht sogar in einem Graubereich sich irgendwie bewegt, soll schon mit schärfsten Mitteln bekämpft werden und bestraft werden.
Markus Becke, da ist SOPA, ACTA, ist das für dich ein und dasselbe oder würdest du da schon noch Abstufungen sehen?
Also bei ACTA handelt es sich um einen internationalen Vertrag, den 39 Staaten, darunter die 27 EU-Staaten, unterzeichnet haben. Aber wenn man sich anschaut, ACTA ist 3 Jahre lang im Geheimen auf internationaler Ebene verhandelt worden. Und da saßen nicht nur die Staaten am Tisch, da saßen auch Hollywood und Co. am Tisch. Also dieselben Lobbygruppen, die hinter SOPA stehen, dieselben Lobbygruppen, die hier in in Deutschland hinter irgendwie Verschärfungen in der Urheberrechtsdebatte stehen und dieselben Lobbygruppen, die auch dieselben Forderungen in Brüssel stellen.
Ulrike Langer, ist ACTA in den USA eigentlich ein Thema oder läuft das auch unter Radar?
Das läuft unter Radar. Es wird vielleicht mal in einem Nebensatz mit erwähnt, aber es ist ja nicht nur bei diesem Thema so, dass amerikanische Innenpolitik vorgeht vor Außenpolitik. Und vor allem, wenn nun gerade ein so gewichtiges Thema im eigenen Land auf der Tagesordnung stand.
Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Hollywood und Co. so eine Übermacht darstellen zu den großen Internetplayern? Weil die vielleicht älter sind, schon mehr Erfahrung haben und die besseren Strippen ziehen können und mehr Geld haben? Oder wie kann man sich das erklären?
Naja, sie sind auf jeden Fall die etablierteren Konzerne. Wirtschaftlich spielen sie gar keine so große Rolle. Also Google hat zum Beispiel größeren wirtschaftlichen Einfluss als ein Paramount Studio. Aber sie sind es gewohnt, dass Gesetze ihnen nutzen, und sie sind vor allem nach Jahrzehnten gewohnt, dass sie im Grunde die Inhalte bereitstellen, die dann die Nutzer konsumieren. Aber das gesamte Mediennutzungsverhalten hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Das hat auch jetzt nicht erst mit dem Internet angefangen, sondern das ging schon los in den 70er Jahren, als auf einmal Musikkassetten und dann die Videokassetten zur Verfügung stand. Auch damals haben sie bereits massiv versucht, Videoplayer zu verhindern, die Privataufnahme auf der Kassette, das sogenannte Mixtape, für illegal erklären zu lassen. Letztendlich sind sie mit diesen Vorstößen nie so vehement durchgedrungen, wie sie das gerne gehabt hätte. Aber es gibt zum Beispiel Eingriffe in die Funktionsfähigkeit von DVD-Laufwerken, dass also Kopien von vornherein verhindert werden. Es ist ja auch Journalisten und Bloggern untersagt zu erklären, bei Strafandrohung untersagt zu erklären, wie man das umgehen kann, diesen Kopierschutz. Das heißt also, Wehren gegen Mix und Play und Rip und weiterverbreiten tun sie sich schon sehr lange. Nur das Ausmaß, wie jetzt das geplante SOPA- und PIPA-Gesetz in eine komplett wichtige Infrastruktur, nämlich das Internet, eingegriffen hat. Also dieses Ausmaß ist neu. Entsetzt hat auch viele die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, zu denen gegriffen worden wäre. Also sehr, Clay Shirky hat das sehr eindringlich auf den Punkt gebracht. Letztlich wäre derjenige, der ein einziges Lied von Michael Jackson ins Netz gestellt hätte, illegal, mit 5 Jahren Haft stärker bestraft worden als der Arzt, der für seinen Tod verantwortlich ist.
Was sind das für Senatoren, die das unterstützt haben? Sind die sozusagen mit denen verbandelt oder kennen die sich nicht aus? Oder was sind das für Leute?
Es gab bei John Stewart vor einigen Tagen einen Zusammenschnitt von Äußerungen im Abgeordnetenhaus und im Senat, wo also Politiker, die teilweise für diese Bereiche inhaltlich verantwortlich sind, versucht haben zu erklären, worum es da eigentlich geht, und kläglich gescheitert sind. Das Ganze hat mich sehr erinnert an Debatten im Bundestag, wo es um Ursula von der Leyen's Netzsperren ging. Also das lief ähnlich ab. Es ist zum Teil immer noch Netzignoranz, vor allem wenn der Teufel im Detail steckt. Aber es ist natürlich auch so, dass in den USA Abgeordnete Geld zusammenbringen müssen für ihren nächsten Wahlkampf. Und wenn man sieht, wo die Gelder herkommen, dann weiß man auch, für welche Gesetzgebungsverfahren sie befürworten und welche sie ablehnen.
Markus? Ja, das ist richtig gesagt. Man kann auch deutlicher sagen, die Politiker sind gekauft. Die verbringen die Hälfte
der
Zeit.
Ja, das wollte ich jetzt so heftig nicht sagen, aber.
Ja, aber da gibt's ja genug Belege, so, ja, ne? Also wenn man sich halt anschaut, in den USA muss offengelegt werden, welche Unternehmen, welche Lobbys unterstützen einzelne Politiker in ihren Wahlkämpfen. Da kann man in diesen Datenbanken feststellen. Also diejenigen, die halt SOPA und PIPA unterstützt haben, die lassen sich ihre Wahlkämpfe und damit ihre politische Arbeit von diesen Lobbygruppen finanzieren. Das ist ja auch eine ganz interessante Fragestellung im Moment. Warum sind die republikanischen Präsidentschaftskandidaten irgendwie, warum haben die sich distanziert? Und die haben sich davon distanziert, weil den Republikanern bringt das weniger. Hollywood ist traditionell eine Demokraten-Wahlkampfkatze. Deswegen stand auf einmal auch das Weiße Haus unter Beschuss. Das Weiße Haus hat dann irgendwann auch festgestellt, dass das mit den DNS-Sperren eine ziemlich blöde Idee ist, weil Hillary Clinton als Außenministerin tourt durch die Welt und erklärt jedem repressiven Regime, dass das irgendwie Einschränkung von Meinungsfreiheit ist. Dann kann man das nicht bei sich zu Hause machen. Gleichzeitig haben sie festgestellt, dass das Homeland Security Ministerium Firmen eine Cyberstrategie fährt, die auch, wo das auch ein bisschen kontraproduktiv wäre, wenn sie jetzt irgendwie das sogenannte DNS-System umstellen und Netzsperren einführen. Weißer Haus hat sich dagegen ausgesprochen, zumindest gegen diese eine Maßnahme. Und dann haben sofort die ganzen Hollywood-Mogule angekündigt, dass sie jetzt im bevorstehenden Wahlkampf sich überlegen, wem sie das Geld geben. Und das hat natürlich wieder zum Aufschrei innerhalb der Demokraten geführt, so, weil da natürlich dann eine ganze Menge Politiker sich dachten, na gut, wenn die Hälfte von Hollywood und Co. kommen und auch die ganzen Stars kommen, das muss man ja auch noch berücksichtigen. Es gibt ja nicht nur Geld, sondern die Film- und die Musikindustrie sind so mächtig, weil die dann auch immer die passenden Stars haben, die Öffentlichkeit schaffen können, die natürlich auch ein gutes Image bringen können. Und das zusammen macht sie halt zu einer echt gefährlichen, weil mächtigen Lobby.
Ulrike Lager, das stimmt schon. Das ist frappierend. Hollywood steht den Demokraten näher als den Republikanern. Und ursprünglich war es auch so, dass mehr demokratische Abgeordnete und mehr demokratische Senatoren für dieses Gesetz waren als republikanische. Das hat sich jetzt erst in den letzten Tagen umgekehrt.
Welche Reaktionen gab es denn jetzt aus Hollywood auf diese Niederlage?
Naja, man hat sich jetzt erst einmal zurückgezogen und versucht zu retten, was zu retten ist. Also das ist auch jetzt nicht das Ende von Super und Pipa. Es gibt zwar vereinzelte Stimmen, die sagen, the Internet killed Super. Aber die Internet hat höchstens super betäubt. Also man hat da nicht jahrelang Geld und Arbeit und Lobby-Elan reingesteckt, um sich jetzt einfach kampflos zurückzuziehen. Man wird vielleicht die schlimmsten Sünden dieses Gesetzes, die jetzt auch die meiste Besorgnis bei Politikern erregt haben, vielleicht versuchen rauszunehmen, um vielleicht dann auf die Weise, sagen wir mal, Google auf die eigene Seite zu bekommen. Dann geht es vielleicht nur noch gegen die kleinen Webseiten. Betreiber. Wer weiß, ob Google dann noch zu einer großen Protestaktion fähig ist.
Herr Albrecht, ich dachte... Ja, also da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Also ich glaube auch, dass es falsch wäre, jetzt sozusagen diese Unternehmen nun mit einem Blankoscheck auszustellen, dass sie zu den Guten gehören, sondern natürlich haben auch Google und Facebook und andere, die da jetzt beteiligt waren, ihre eigenen Interessen. Das ist immer so gewesen, dass Unternehmen natürlich auch ihren Profitinteressen auch dann verfolgen. Dass sie hier beteiligt sind, denke ich mal, also das ist denen zuzuschreiben, gut zuzuschreiben, die dabei waren. Aber das hat natürlich auch immer einen Hintergrund aus ihrem Unternehmensinteresse, und auch Google hat nicht immer eine weiße Weste, auch wenn es zum Beispiel ums Urheberrecht geht. Also da gibt es auch Bereiche, die durchaus in rechtlichen Graubereichen stattfinden. Wenn man zum Beispiel an die Bildersuche denkt oder an anderes, was rechtlich umstritten ist. Und ich denke, dass es aber auch, sage ich mal, traditionell einfach immer so war, wenn es darum ging, zum Beispiel die Demokratie, den freien Markt zu erkämpfen, dann waren demokratische Bewegungen Seite an Seite mit großen Konzernen, großen Unternehmen auch. Das heißt aber nicht, dass sie gleichzeitig Teil dieser Bewegung hundertprozentig sind und alle Rechte immer verfechten würden. Sondern ich denke, dass es in der Zukunft noch Situationen geben wird, wo, sage ich mal, auch kleinere Bewegungen ohne diese Unterstützung wieder auskommen müssen. Und das insbesondere hier in Europa, weil wir da eben auch bestimmte Unternehmen nicht haben, extrem schwierig wird. Also auch hier gibt es natürlich Abgeordnete im Europäischen Parlament, die sehr eng verquickt sind mit der Rechteindustrie, wie Markus das sagt. Also wenn man zum Beispiel Elmar Brok von der CDU hier sieht, der dem immer wieder nachgesagt wurde, dass er sehr eng mit Bertelsmann in Verbindung stand, weil er dort auch mal auf der Lohnkarte stand, dann geht das in eine ähnliche Richtung, und wir müssen uns hier vorsehen, in welche Richtung das geht, und müssen natürlich auf europäischer Ebene insbesondere jetzt vielleicht die Aufmerksamkeit auch stärker darauf richten, was da jetzt an Gesetzgebungsvorhaben kommt.
Markus Becker, da sagte ja, einige Senatoren wurden gekauft. Haben wir das auch in Europa, oder entspricht das eher nicht so unserer Kultur, Herr Albrecht?
Also, wie gesagt, das existiert hier auch im Europäischen Parlament. Es ist natürlich nicht so ausgeprägt wie in den USA, weil dort eben das Fundraising für die Wahlkämpfe eine viel größere Rolle spielt, als das hier in Europa ist, weil hier auch zum Beispiel die Parlamente eine längere Legislaturperiode haben, als es der US-Kongress zum Beispiel hat. Das ist dennoch nicht zu unterschätzen, was da für einen Einfluss ausgeübt wird, insbesondere natürlich durch entsprechendes Lobbying um die Abgeordneten herum. Und da sind Aktivitäten auf jeden Fall in ähnlichem Ausmaß auch hier in Brüssel zu beobachten, wie auch, denke ich, auch in Berlin und in anderen Hauptstädten in Europa. Und da gilt es auf jeden Fall, aufmerksam zu bleiben.
Also wir sollten auch einen Aspekt in Europa oder in Deutschland beachten, auch wenn jetzt hier nicht unbedingt Politiker gekauft sind. So ist doch zum Beispiel die Filmwirtschaft äußerst eng verwoben mit der Politik. Wir bezahlen mit unseren Steuergeldern eine ganze Menge Filme oder haben einen großen Anteil daran, dass Filme produziert würden. Politiker sitzen in Filmgremien drin, geben Filmförderungsgelder drin. Also das ist so eine enge verwoben sein. Ja. So, dass halt einfach, dass die nahestehenden Lobbys sind. So wir hatten eine ähnliche Konstellation beim Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland bei der Diskussion vor 2 Jahren. Da waren auch die ganzen Kinder- und Familienpolitiker und Politikerinnen waren auf einer Seite mit UNICEF und den ganzen Kinderhilfsorganisationen. Nicht, weil sie von denen gekauft waren, sondern weil es ihre natürlichen Lobbys waren, die halt der Meinung waren, Netzsperren bringen ganz viel gegen Kinderpornografie.
Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen die Unwissenheit, die da eine große Gefahr ist. Also da steckt ganz viel Gefahr in der Unwissenheit und deswegen gilt es halt auf jeden Fall auch Aufklärungsarbeit dazu zu leisten. Was sind tatsächlich effektive Mittel zur Durchsetzung des Rechts im Internet und was sind eben Placebo oder sogar repressive Mittel, die wir überhaupt nicht wollen? Diese Differenzierung gilt es von allen Seiten, glaube ich, zu leisten. Also man darf da auch nicht einseitig jetzt sagen, dass es keine Mittel zur Urheberrechtsdurchsetzung gibt, sondern es wurden ja auch in den USA Alternativen vorgeschlagen. Ich habe diesen Open Act wahrgenommen, der eben festmacht an dem Notice and Takedown Verfahren, wo eben nach Kenntnisnahme Inhalte heruntergenommen werden können. Das ist, denke ich, der richtige Weg, der zu erklären ist.
Ja. Das haben wir, also diese Vorgehensweise, diese Strategie haben wir ja damals beim Zugangserschwerungsgesetz auch angewendet, dass es halt hieß, okay, wir brauchen Netzsperren gegen Kinderpornografie und dann erst als so die Zivilgesellschaft mit der Strategie Löschen statt Sperren und den Erklärungen an die Politik rangetreten ist und das Ganze erklärt hat, denjenigen, die keine Ahnung vom Internet hatten, hat sich ja erst allmählich da so eine Weiterbildung oder so ein höherer Kenntnisbildungsstand ist da entstanden und dann hat man halt festgestellt, na gut, das war jetzt eine Schnapsidee.
Genau, wollen wir mal nach vorne schauen, was denn praktikable Lösungen wären? Das ist ja wahrscheinlich das Einzige, was auch weiterhilft auf die Dauer, dass man eben akzeptable Alternativen gegenüberstellt. Denn die Filmbranche und auch die Musikbranche, die machen ja solche Gesetzesinitiativen natürlich nicht ohne Grund. Sie haben Umsatzeinbußen durch das Internet, sicherlich auch durch illegales Herunterladen und illegale Verbreitung von Werken. Ich habe eine Zahl gelesen, dass sie von 20,5 Milliarden Dollar im Jahr sprechen. Andere sprechen von 500 Millionen Dollar Verlust im Jahr. Fest steht aber, Urheberrechtsverletzungen gibt es. Ulrike Lange, kann man nicht die Industrie da auch verstehen?
Jein. Also die Zahlen, die von den Industrien selbst kommen, sind mit höchster Vorsicht zu genießen. Denn dort wird einfach jeder illegale Upload, jeder illegale Download mit einer nicht gekauften, ansonsten gekauften CD oder einem ansonsten rechtmäßig erworbenen Film gleichgesetzt. Das ist natürlich nicht so, denn die meisten Sachen, die aus dem Netz gezogen werden, das wird von Usern gemacht, die sich die CD eben nicht gekauft hätten oder nicht ins Kino gegangen wären. Das ist das eine. Das andere ist, dass gerade diese mächtigen Unterhaltungsindustrien heute eigentlich auch schon beste Wege haben, um Urheberrechtsverletzungen auf den Grund zu gehen. Und da wird ja auch durchaus die schwere Keule gehoben. Also wenn man sich jetzt nur mal in den letzten Tagen ansieht, was für Furore der Schlag gegen Mega-Upload gemacht hat, dann kann man ja keinesfalls sagen, dass diese Industrien vollkommen hilflos seien.
Wie schätzen Sie diesen Schlag ein? War das ein politischer Akt oder hat man da zufälligerweise zugeschlagen zur selben Zeit, als SOPA vorerst gescheitert ist?
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also wenn das ein geplanter Schlag war, um die Notwendigkeit von SOPA und PIPA zu beweisen, dann ist es eigentlich eher nach hinten losgegangen, weil es ja eigentlich beweist, es geht auch ohne. Ich glaube, das ist da eher an einen Zufall.
Welche Gesetzesalternativen gibt es denn eigentlich in den USA? Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel der demokratische Senator Ron Wyden dem Kongress den Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act vorgestellt hat. Open heißt das wohl. Kann man einlesen unter captthewebopen.com. Dieser Entwurf nimmt für sich in Anspruch, wie SOPA und PIPA die Rechte von Urhebern zu schützen. Strittige Fälle sollen jedoch von Experten beurteilt werden. Ich weiß nicht, ob einer aus der Runde diesen Entwurf kennt. Ist das zum Beispiel eine Alternative?
Ja, wie gesagt, ich habe den ja auch eben schon erwähnt als Alternative, die da vorgeschlagen wurde. Und sie baut eben auf dem Millennium Act, ich weiß nicht mehr genau, wie der
Digital
ganz genau
Millennium
heißt.
Digital Millennium Copyright Act.
So, genau, danke schön. Von 1998 auf, wo eben in den Vordergrund gestellt wird, wenn Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden auf Internetseiten, dann sollen die an der Quelle sozusagen durch ein Notice-and-Takedown-Verfahren möglichst zügig entfernt werden und nicht der Provider dafür verantwortlich gemacht werden, so wie das jetzt SOPA eben vorsieht, dass gegebenenfalls eben Links oder Inhalte dort erscheinen könnten, die urheberrechtsverletzend sind und deswegen dann sozusagen sie dafür verantwortlich gemacht werden können, sondern erst dann, wenn so etwas auftritt und beobachtet wird, soll es runtergenommen werden. Das ist auch das effektivere Verfahren, denn letztendlich sind gerade DNS-Sperren oder andere Maßnahmen, das ist ja genau die Debatte, die Markus eben erwähnt hat, um die Netzsperren, überhaupt nicht geeignet, die eigentlichen kriminellen Vorgänge von schweren Urheberrechtsverletzungen und von massenhaften Fälschungen an der Quelle zu bekämpfen, sondern das schaffen nur solche Ermittlungsverfahren, wie sie jetzt auch gegen Mega Upload oder zuvor eben gegen Kino.to in Deutschland zum Beispiel beendet wurden und auch zu einem erfolgreichen Ende geführt wurden. Und ich denke, das zeigt auch, dass diese Alternativen, die ja zum Großteil eben bei den Ermittlern die alltägliche Arbeit sind, dass die funktionieren und dass es keine repressiven Mittel braucht.
Markus Beckedahl, ist dieses Modell, was Jan-Philipp Albrecht jetzt eben erklärt hat, ist das für dich oder auch für euch als digitale Gesellschaft e.V., ist das ein akzeptables Modell?
Das müsste man sich jetzt nochmal im Detail anschauen. Ich hatte mir jetzt den Gesetzentwurf nicht im Detail angeschaut. Ich habe nur gelesen, dass ein Teil in die richtige Richtung geht, aber dass da auch noch mit genug Minen drin sind, die es gilt zu verhindern. Die Frage ist ja, wie muss man nicht mal ein bisschen genereller rangehen? Ne? Es wird ja immer so gesagt, dass das Urheberrecht super ist und dass es eigentlich nur noch in Richtung Enforcement, also Durchsetzung geht. Ich bin da nicht wirklich von überzeugt. Und wenn man sich auch anschaut, diese Industrien, die jetzt irgendwie eine stärkere Durchsetzung verlangen, das machen die schon seit 10 Jahren und seit 10 Jahren bekommen die immer mehr Instrumente. Erstmal sind sie gegen File-Sharing vorgegangen, wo nicht kommerziell Menschen miteinander Werke getauscht haben. Das kann man jetzt auch von der einen oder von der anderen Seite sehen, aber es ging da erstmal um Menschen wie Sie und ich, die halt einfach mal Musik getauscht haben, wie früher auf dem Schulhof. Das hat man stark kriminalisiert. Da hat man Abmahnindustrien, also diese Monster erstmal geschaffen, wo jetzt eine ganze Menge Anwälte mit reich werden, aber nicht unbedingt die Künstler. Und das Problem ist auch nicht gelöst. Das Problem hat sich sogar verlagert. Also eigentlich hat man damit ein zweites Monster geschaffen, nämlich diese Plattformen wie Kino.to, vielleicht auch MegaUpload.com. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, ne? Also so quasi vermutlich und tatsächlich organisiertes Verbrechen, mafiöse Strukturen, die kommerziell zentralisiert Urheberrechtsverletzungen begehen, wo auch kein Geld bei den Künstlern rauskommt. Aber man hätte vielleicht vorher einhalten können, man hätte sich überlegen können, machen wir jetzt eine Trennung, kommerzielle Urheberrechtsverletzungen, nicht kommerzielle Urheberrechtsverletzungen. Bei nicht kommerziellen Urheberrechtsverletzungen wie File-Sharing könnte man mit Maßnahmen wie einer sogenannten Kultur-Flatrate oder Tauschlizenz Möglichkeiten finden, wie man das Ganze legalisieren kann, das Problem lösen kann. Und dann gibt es viel weniger organisiertes Verbrechen, was damit Kohle verdient.
Zumal die an der nächsten Stelle dann sofort wieder auftauchen. Wenn das eine geschlossen wird, haben wir ja auch hier bei Kino.to gesehen. Die digitale Gesellschaft fordert ein neues, ein angemessenes Urheberrecht. Ulrike Langer, wie wird das im Moment in den USA diskutiert, vielleicht auch im Zusammenhang mit SOPA, ein neues Urheberrecht?
Ein Teil des Aspekts ist, Das Problem ist, dass die Inhalteindustrie den Nutzern keine entsprechenden Angebote macht, um legal das zu erwerben, was sie sich nun auf illegalen Wegen erwerben. dass das funktionieren kann und dass keineswegs alle Internetnutzer grundsätzlich der Meinung sind, ihnen steht die Unterhaltungsindustrie für lau zu Recht zu. Das ist nicht so. Das beweist der Erfolg von iTunes. Auf einmal war es möglich, in guter Qualität mit einem einfachen Mausklick für 99 Cent Lieder zu erwerben. Und das hat, glaube ich, den illegalen Portalen ganz viel Wind aus den Segeln genommen, weil es ist ja nicht so, als ob man da in toller Qualität ganz einfach bekommt, was man will, sondern man muss richtig Energie reinstecken. Der Filmindustrie ist das so einfach noch nicht gelungen. Und nochmal schwieriger wird es, wenn man dann nicht an der Quelle sitzt in den USA, sondern zum Beispiel in Deutschland und immer noch mehrere Monate warten muss, bis sich dann ein Fernsehsender bequemt, eine Sendung grauenhaft übersetzt, dann mal ins Programm zu nehmen. Da kann man dann natürlich auch verstehen, dass Internetnutzer, die auch nur ein bisschen versiert sind, versuchen, ihre IP-Adresse zu verschleiern und um auf amerikanische Seiten zu kommen, die dann wieder legal sind, aber nur für Nutzer, die in den USA sitzen. Also all das führt zu dieser Gemengelage auch bei. Ein anderer Aspekt ist, dass man natürlich auch hier der Meinung ist, das Urheberrecht stammt aus dem 20. Jahrhundert und hat für analoge Verbreitungswege wunderbar funktioniert. Ein Film, eine Kopie, ich mache eine physische Kopie, dann kann ich aber, ich kann eine digitale Kopie mit einer physischen nicht vergleichen, denn, oder auch ein Buch, was ich weggebe oder verleihe, ein physisches Buch, nicht vergleichen mit einer digitalen Buchkopie, denn erstens ist das Original dann immer noch vorhanden und man kann auch ohne Qualitätsverlust beliebig viele Kopien ziehen, was natürlich dieses Problem vergrößert. Deshalb ist eigentlich auch das Urheberrecht so nicht mehr angemessen. Es gibt natürlich Versuche, das Urheberrecht so zu reformieren, dass es für die digitale Zeit angemessener ist. Also die Creative Commons Rechte Lizenzen, die in 6 Abstufungen vorsehen, dass man Rechte erteilen kann, vom völlig freien Kopieren bis hin zur eingeschränkten Nutzung und das Ganze dem Urheber überlässt. Die gehen ja in die Richtung. Nur mit diesen sehr liberalen und dem Urheber selbst überlassenen Lösungen kann natürlich wiederum die Verwertungsindustrie und um deren Rechte geht es hier und um deren Interessen geht es, die kann darum wiederum wenig mit anfangen.
Es geht ja darum, einen Ausgleich zu finden und auch festzustellen, dass natürlich heute Inhalte anders genutzt werden. Aber das ist doch wirklich die große Frage, das große Rätsel. Wie kann man diesen Ausgleich herstellen, Markus Beckedahl?
Ja, also ein mögliches Modell, was seit Jahren eine Diskussion ist, aber von der Verwerterseite immer abgelehnt wird, ist die sogenannte Kultur-Flatrate. Man könnte auch einfach sagen, wir verzichten auf Pauschalabgaben aufs Internet, sondern weil man ja schon genug Pauschalabgaben bezahlt, die an Verwertungsgesellschaften, an Urheber ausgeschüttet werden, über Festplatten, über Handys, über irgendwie CD-Rohlinge und so weiter. Im Großen und Ganzen hat Ulrike Langer eigentlich schon wichtige Punkte gesagt, auch hier in Deutschland. Wir kriegen so gut wie keine legalen Angebote im Videomarkt. Das ist echt erbärmlich. Versuchen Sie mal einen aktuellen oder halbwegs aktuellen Film irgendwo zu bekommen. Natürlich gibt es in den Videotheken, natürlich gibt es in den Kinos und natürlich denkt die Filmindustrie immer noch, die Leute können doch in Kinos gehen, die Leute können noch mal ein Jahr warten, bis es in der Videothek ist, die können noch 3 Jahre warten, bis es im Fernsehen ist. Während unsere ganzen Freunde auf Facebook in den USA die Filme jetzt schon sehen können, die Filme jetzt schon irgendwie legal erwerben können, stehen wir hier und gehen dann zu den illegalen Angeboten, weil die Nachfrage ist da. Das Angebot wird einfach nicht bereitgestellt. Wir haben die absurde Situation im E-Book-Markt, dass ich halt ein E-Book fast zum selben Preis wie das gedruckte Buch bekomme. Ich darf das E-Book aber nicht weiterverleihen. Ich darf es nicht verkaufen. Ich kann es noch nicht mal auf einem anderen Computer, wenn ich Pech habe, kopieren. Also ich kaufe da irgendwie eine verkrüppelte eine schrottige Variante und zahle dasselbe dafür. Das kann es doch echt nicht sein. Und dann, wenn man halt sich genau generell ans Urheberrecht Gedanken macht, dann gibt es ja noch viele andere absurde Sachen, wie zum Beispiel in Deutschland haben wir so ein Recht auf Privatkopie. Das bedeutet, ich darf remixen bei mir im Kämmerlein. Also ich darf bei mir zu Hause auf dem Rechner kreativ sein, ich darf da die tollsten Remixe machen und Urlaubsvideos mit Britney Spears mixen und so weiter. Sobald ich das ins Internet stelle, ist es eine Urheberrechtsverletzung. Mache ich das in den USA, ist das legal, weil die haben so ein quasi ein Recht auf Remix, Fair-Use-Regeln, die wir hier in Europa nicht haben. Und die dürfen eigentlich da viel mehr legale, coole Sachen machen. Die dürfen Medienkompetenz beweisen, die dürfen ihren Freunden ihre Sachen geben und ich darf nur im Kämmerlein kreativ sein.
Teilweise. Also hier sind ja, ist der Kind, hier sind E-Reader schon sehr viel verbreiteter als in Deutschland. Ja, auch hier haben wir jetzt wieder das Problem, wenn ich ein Buch kaufe, dann darf ich es verleihen, dann darf ich es verkaufen, dann kann ich im Grunde damit machen, was ich will, weil ich habe das Buch gekauft. Kaufe ich ein E-Book, läuft das nur auf meinem E-Reader. Ich darf es weder verleihen und wenn es mich nicht mehr interessiert, darf ich es auch nicht verkaufen. Also da ist hier die Gesetzgebung kein bisschen liberaler. Eine wichtige Sache wollte ich noch anmerken, weil wir jetzt zunehmend vom Urheberrecht auch sprechen. Wir müssen den deutschen Begriff Urheberrecht und den amerikanischen Begriff Copyright auseinanderhalten. Das ist nicht deckungsgleich. Das amerikanische Copyright ist eher ein Verwerterrecht. Es beinhaltet das Recht zu kopieren. Daher der Begriff Copyright.
Schauen wir nach vorne in den letzten 5 Minuten, Jan-Philipp Albrecht. Was ist aus Brüssel zu erwarten? Eher ein neues Urheberrecht, ein angemesseneres Urheberrecht oder kommt jetzt erstmal ACTA?
Nee, wir werden jetzt in den kommenden Monaten auf jeden Fall Vorschläge auf den Tisch bekommen, wie gesagt. Einerseits zu der Frage von Ausnahmen zum Urheberrecht, zum Beispiel für Blinde oder für die verwaisten Werke wird es Ausnahmeregelungen geben, neue. Und dann wird auf den Tisch kommen natürlich die grundsätzliche Reform des Urheberrechts in Europa, eine Urheberrechtsrichtlinie. Da ist bisher noch unklar, was da kommt. Aber ob das nun eher in die Richtung der genannten Forderungen geht, das würde ich bisher bezweifeln. Und insbesondere bei der Urheberrechtsdurchsetzung werden sicherlich einige Vorschläge kommen, die eben die Unverhältnismäßigkeit von SOPA durchaus ebenso mit sich bringen können. Und da muss die Aufmerksamkeit auf jeden Fall höher sein, hier in Brüssel, in Europa insgesamt, für solche Regeln. Und ich denke, dass es da genau diese Unterscheidung auch zu mehr und mehr zu machen gilt, die Markus Beckedahl gesagt hat, nämlich dass wir endlich wegkommen müssen, alles in den gleichen Topf zu werfen und sagen müssen, es ist ein Unterschied, ob eben Mega-Upload oder andere kommerziell oder mit einem Interesse eben daran, richtig Geld zu verdienen, solche Angebote ins Netz stellt und verbreitet, die eben urheberrechtsverletzend sind, oder ob der einzelne User mal eben seine MP3-Dateien weiterschickt an einen Freund oder an einen Kollegen oder eben von einer solchen Seite etwas runterlädt. Das ist nicht auf der gleichen Ebene zu behandeln und das muss andere Regeln dafür geben. Und ich denke, da gibt es einerseits die Frage, wie soll das Urheberrecht gestaltet werden? Da müssen übrigens auch die Rechte der Künstlerinnen und Künstler gegenüber dem Verwerter geklärt und auch gestärkt werden. Da braucht es eine Reform der Verwertungsgesellschaften hier in Europa. Das ist dringend notwendig. Aber wir müssen eben auch andere Wege finden, wie die Durchsetzungsmittel differenzierter eben auf ihre Effektivität hin reformiert werden können und wir verhindern können, dass da alles mit repressiven Mitteln gegenüber allen durchgesetzt wird.
Aber wie realistisch ist es, dass da restriktive Mittel beschlossen werden? Wann werden die beschlossen? Und sagen Sie ein Beispiel, was dann genau passiert?
Also das kann dieses Jahr auf den Tisch kommen und das kann dann ziemlich schnell gehen, dass es Regeln gibt, wie zum Beispiel Regelungen, die wir in Frankreich schon hoch und runter diskutiert haben, über solche Three-Strikes-Out-Systeme oder Two-Strikes-Systeme, auch das wurde ja schon in Deutschland immer wieder diskutiert, wo eben Abmahnungen von Urheberrechtsverletzungen dann letztendlich dazu führen können, dass der Provider einem das Internet abschaltet. Solche Sachen wurden schon konkret auch hier in Gesetze gefasst. In vielen Ländern Europas gibt es auch schon stärkere Rechtsdurchsetzungsmittel, die eben zum Beispiel auch die Provider stärker in die Haftung nimmt. Das ist genau die Richtung, die auch eben SOPA nimmt. All das kann dieses Jahr kommen. Und ich denke, dass wir uns hier damit beschäftigen müssen und dass die Netzszene sich auch damit beschäftigen muss, welche Alternativen sie da vorlegen wird und wie sie sich dazu hier in Brüssel vernetzen wird und auch natürlich in den anderen Städten und in ganz Europa.
Ulrike Lange, was ist in den USA jetzt an der Tagesordnung? Was kommt nach Sopa jetzt?
Nach Sopa kommt erstmal unmittelbar nichts, aber dann wird sicherlich der neue Versuch kommen, Sopa in entschärfter Form wieder in das Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Vielleicht ohne einen Eingriff in die DNS, vielleicht ohne diese verschärfte Form, die Unschuldsvermutung auszuhebeln, vielleicht mit einer Schiedsstelle, die man erst einmal dazwischen setzt, aber das ist nicht beendet. Also da ist keinesfalls ein endgültiger Sieg der Internetnutzer gegenüber der Unterhaltungs- und Inhalteverwerterindustrie errungen worden.
Ganz kurz, Markus Beckedahl, die digitale Gesellschaft steht in der Spur für das, was jetzt aus Brüssel kommen wird, so wie es klingt?
Also uns ist klar, die wichtigsten Debatten dieses Jahr gehen um eine mögliche Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Das Urheberrecht ist eine der bedeutendsten Gesetzgebungen. Von da kann man Netzneutralität ableiten, Zensur, Datenschutz, alles Mögliche ableiten. Da wollen wir vorbereitet sein und wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit natürlich auch in der deutschen Netzszene, wie es Jan-Philipp Albrecht genannt hat, genauso groß sein wird, wenn etwas aus Brüssel kommt, als wenn etwas in den ganzen populären US-Tech-Blogs geschrieben wird. Das ist leider immer traurig. Die Leute wissen viel mehr Bescheid, was in Washington läuft, als was in Brüssel läuft. Aber was in Brüssel beschlossen wird, das kommt dann ein Jahr später nach Deutschland und dann haben wir das Problem.
Genau, diese Wahrnehmung muss sich ändern. Wir sind am Ende dieses Online-Talks. Wir sprachen darüber, was Sopa bedeutet, welche Auswirkungen Sopa auf den Aktivismus hat und was nach Sopa kommt. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Jan-Philipp Albrecht in Brüssel, Markus Beckedahl hier im Studio in Berlin und herzlichen Dank auch an Ulrike Langer in Seattle. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut. Tschüss.